Breitband Topic.
Wenn wir hier heute in Breitband über ein journalistisches Thema reden, wie die Berichterstattung über Griechenland, dann ist uns natürlich klar, wir sind ebenfalls Teil der Medien. Wir sind Journalisten, reden damit ein Stück weit auch über uns selbst und können uns natürlich immer nur aufrufen zur Genauigkeit und Neutralität und uns dafür vielleicht auch abarbeiten an den Beispielen, die zeigen, wie Berichterstattung auch außerhalb von Formaten wie dem Kommentar oder der Kolumne vor allem Meinung vermitteln will. Nicht mal vermitteln, sondern manchmal auch überstülpen geradezu. Wir sprechen nachher mit der Publizistin Caroline Ehmke, die eine Idee hat für ein besseres Verständnis innerhalb Europas, für das auch eben die Medien eigentlich einiges tun könnten, und zwar durch einen paneuropäischen Sender. Zuvor aber die Bestandsaufnahme der jetzigen Berichterstattung in Deutschland oder eines Großteiles. Matthias Finger fasst ein paar Beispiele zusammen.
Die ungekrönte Königin des Griechenland-Bashings ist die Bild-Zeitung. Seit 5 Jahren haut sie unablässig auf den Staat am Rande Europas ein und prägt einen Begriff.
Pleite Griechen.
Wahlweise auch gern mal ergänzt durch fragwürdige Neuschöpfungen wie
Griechenrafke,
Lügengrieche,
Mr. Stinkefinger.
Die Spezialität der Boulevardzeitung ist jedoch das Absondern populistischer Schlagzeilen.
So verbrennen die Griechen die schönen Euros.
Warum zahlen wir den Griechen ihre Luxusrenten?
Verkauft doch eure Inseln und die Akropolis gleich mit.
Die Narration ist immer die gleiche. Wir fleißigen Deutschen füttern die faulen Griechen durch. Geschossen wird auch mit der immer gleichen verbalen Munition.
Strukturreformen.
Sparkurs.
Drama.
Kollaps.
Ansteckungsgefahr.
Irre.
Diese Vokabeln werden im Diskurs gern überstrapaziert. Besonders beliebt jedoch ist das Wort Hausaufgabe. Von Politikern wird es schulmeisterlich eingesetzt.
Wir sind es leid, diese Provokationen aus Griechenland jeden Tag zu hören. Macht eure Hausaufgaben in Griechenland.
Vorher ist für Griechenland noch einiges an Hausaufgabe zu erledigen.
Muss Griechenland seine Hausaufgaben machen.
In einem hegemonialen Burgfrieden wird diese Lesart auch von seriösen Medien kaum noch in Frage gestellt. Anfang des Jahres titelt der Spiegel:
Europas Albtraum, Alexis Tsipras, der Geisterfahrer.
Sind in Griechenland jetzt Halbstarke am Ruder?
Fragt die FAZ. Der Sprachduktus ist ungewöhnlich für die Berichterstattung über eine demokratisch gewählte Regierung.
Ausgebufft und großkotzig. So ist Yannis Varoufakis in den Augen vieler in den vergangenen Monaten immer wieder aufgetreten.
Die Griechen machen einfach alles falsch. Beim Referendum am letzten Wochenende wurden die griechischen Wähler dann auch als Deppen dargestellt, die keine Ahnung haben, was sie tun.
Wissen die Griechen denn überhaupt schon, über welche Frage genau sie abstimmen sollen?
Diese Dokumente, die stehen inzwischen auch im Internet und sie sind so kompliziert, dass sie kaum ein Fachmann versteht, geschweige denn, ich sage mal, ein Bauer im mazedonischen Hinterland.
Und Brüssel hat immer recht. ARD-Reporter Rolf-Dieter Krause könnte als Sprachrohr der Institutionen durchgehen.
Und wissen Sie, wer so vorgeht, während gleichzeitig in diesem Land unbestreitbar viele Menschen leiden, der ist in meinen Augen sowas von verantwortungslos und gehört zum Teufel gejagt. Ja.
Schlimmer noch als solche Art offene Parteinahme und spektakuläre Schlagzeilen aber ist, wenn unter dem Deckmantel der Seriosität und Neutralität Moderatoren tendenziös fragen.
Warum tut sich die griechische Regierung Tsipras eigentlich so schwer mit Reformvorschlägen, die nachhaltig sind? Ist diese Regierung der Sache überhaupt gewachsen?
Nach 5 Jahren Dauerkrise stehen die Schuldigen fest. Der Raum für objektive Berichterstattung wird rar. Doch wenn es um Meinungsfreiheit geht, muss gerade das ganze Spektrum der Ansichten abgebildet werden, anstatt politische Forderungen zu stellen. Denn sonst ist es kaum möglich, sich noch eine eigene Meinung zu bilden.
Die jetzige Berichterstattung über Griechenland kann es uns teilweise schwer machen. Die Sache mit der Meinungsbildung, das befindet Matthias Finger. Wie wird denn diese Berichterstattung aus griechischer Sicht eigentlich wahrgenommen? Nikos Chilas, Journalist, ist seit 1992 als Korrespondent in Deutschland. Meine Kollegin Vera Linz hat ihn gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie er denn die Griechenland-Berichterstattung in den deutschen Medien einschätzt.
Was die griechische Berichterstattung betrifft, ich finde, dass sie ist zum großen Teil katastrophal.
Ich finde, dass die deutschen Medien dem neoliberalen Zeitgeist erlegen sind. Und dadurch kommt es zu ziemlich großen Verzerrungen bei der Berichterstattung. Ja, man sieht nicht, dass Deutschland und die anderen Gläubigerstaaten ein bereits ruiniertes Land doppelt ruiniert haben. Und sie gehen immer vom Standpunkt der Rhetorik und der Politik der Regierung aus. Dabei sind das, also die Kollegen meine ich, ganz kritische Leute in jeder anderen Hinsicht. Ja, aber in diesem einen Punkt finde ich, dass sie versagen.
Wie müsste es anders sein? Weil Sie hatten ja auch schon eingangs gesagt, man hat ein ruiniertes Land nochmal ruiniert und kann das gar nicht richtig reflektieren in den Medien. Was müsste da anders laufen?
Was die Journalisten betrifft, zunächst einmal mit klarem Blick schauen. Nicht mit den Vorurteilen, mit denen man in die Sache geht. Das Zweite wäre es, vielleicht das wäre auch sehr wichtig, nach Griechenland fahren, aber wie gesagt, mit einem offenen Blick und mit den Leuten dort diskutieren, die vor Ort alles erleben etc. Ich erzähle Ihnen eine kurze Geschichte dazu. Die Leute vom Internationalen Währungsfonds, die sind auch nach Griechenland gekommen, um Griechenland in Anführungszeichen zu retten. Und sie betreiben dieses Rettungswerk seit 5 Jahren. Nun, sie haben dort keine originäre Untersuchung vorgenommen. Sie haben nicht die griechische Wirtschaft analysiert etc. Und sie sind mit ein paar Rezepten im Koffer ins Land gekommen. Und sie haben sie gleich angewandt. Da sind die berühmt-berüchtigten Rezepte des IWF. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Griechenland ist ein total ruiniertes Land. So meine ich, sollte man nicht nach Griechenland gehen mit fertigen Bildern und Rezepturen im Kopf.
Und das wurde auch nicht kritisch reflektiert von den deutschen Journalisten?
Die Medien sind, was die Rhetorik betrifft, viel schärfer in den negativen Urteilen zu Griechenland als die Politiker. Es ist unglaublich, es ist eine richtige Hetze und das betrifft nicht nur die Bild-Zeitung, sondern auch ganz seriöse Blätter. Also zum Beispiel das Handelsblatt ist jetzt, seitdem es die Tsipras-Regierung gibt, das seriöse Gegenstück zu der Bild-Zeitung. Also es ist eine Zeitung der Hetze und in einem bestimmten Ausmaß betrifft auch andere Blätter, aber es ist gesamt, was die seriöse Presse anbelangt, sie haben ein Narrativ, das diffamierend ist für die neue Regierung. Sie schauen nicht hin, was getan wird und sie hören nicht, was gesagt wird. Sowohl was die Programmatik dieser Regierung anbelangt, als auch was sie wirklich tut. Zum Beispiel eine Reihe von Gesetzen, die zur Humanisierung der Situation in Griechenland beitragen oder zur Demokratisierung in Griechenland beiträgt, zum Beispiel in den Schulen. Sie haben Demokratie in die Schulen und in die Universitäten hineingebracht, etc. Es gibt Dutzende von Gesetzen, die überhaupt nicht erwähnt werden in der deutschen Presse. Ja, und von daher meine ich, dass die nur auf Tsipras prügeln, ohne wirklich seine Taten und seine Programmatik richtig zu würdigen. Es ist so die allgemeine Tendenz. Ja, die ist ihnen auch nicht so richtig gerecht. Das ist auch für Sie also ein unwürdiger Zustand, finde ich.
Der griechische Journalist Nikos Chilas im Gespräch mit meiner Kollegin Vera Linz. So, und was tun wir jetzt, um die Berichterstattung zu verbessern? Der Spiegel hat zum Beispiel aktuell eine Idee und hat jetzt doch tatsächlich auf seinen aktuellen Titel folgende Worte geschrieben. Unsere Griechen, Annäherung an ein seltsames Volk. Ich habe kurz gedacht, das sei ein Postillon, also ein Satire-Posting. Ist es anscheinend nicht. Bei uns geht es heute um die Berichterstattung über Griechenland. Und nach den frustrierenden Bestandsaufnahmen bisher in der Sendung brauchen wir jetzt mal Lösungen. Mehr Verständnis statt Abgrenzung gegeneinander innerhalb Europas könnte ja so zum Beispiel eine europäische Losung sein. Und damit könnten auch mal die Medien beginnen. Das befindet die Publizistin Caroline Emke, die vor kurzem schrieb, das Problem sei nicht zu beheben durch einzelne griechische Stimmen, auch in öffentlich-rechtlichen Sendern. Es gehe, Zitat, um das das fehlende Wissen voneinander, das beschränkte Vokabular füreinander, die unvollständige kognitive Karte Europas. Wir haben mit Caroline Imke gesprochen und ich habe sie zunächst gefragt, was ist denn Ihrer Meinung nach das Problem derzeit? Warum gehen wir aus fast allen oder sehr vielen Berichten mit diesem schalen Gefühl des Nicht-Informiertseins heraus oder mit diesem Gefühl, wir haben uns einfach nur eine einzige Meinung zum Thema angehört oder gelesen, die aber wieder so vieles andere vernachlässigt?
Also nun muss man einerseits sagen, natürlich ist das auch ein sehr komplexes Phänomen, das wir da gerade betrachten. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir doch sehr oft immer nur in der entweder deutschen Perspektive, als gäbe es da nur eine, und dann sozusagen in der griechischen, als gäbe es dort nur eine. Was wirklich fehlt, sind multiperspektivische Berichte, die eben Vergleiche zu anderen europäischen Ländern stellen. Ich finde, es gibt viel zu wenig Berichte, ob aus Portugal oder Irland oder aus der Slowakei. Es ist eigentlich, finde ich, spürt man in dieser Krise im Moment, dass es uns an Europa nicht nur an Wissen über Griechenland oder die ökonomischen Zusammenhänge mangelt, sondern wirklich an einem gemeinsamen europäischen Verständnis. Und das macht leider erst so eine Krise wie die jetzige richtig deutlich.
Wie könnte man denn diese multiperspektivische Sicht dann pragmatisch anwenden? Denn tatsächlich würde das bedeuten, dass man jedes Mal, wenn man das Thema Griechenland anfasst, sehr, sehr weit gucken muss. Denn es wird ja immer etwas fehlen.
Ja. Also ich verstehe schon, dass man sagen kann, naja, wir können jetzt nicht in jedem Bericht, in jedem Kommentar ununterbrochen alle diese Perspektiven immer miteinander bedenken. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur einen Abend lang uns mit Griechenland beschäftigen, sondern wir reden von einer Krise, die sich seit 5 Jahren daherzieht. Und ich habe das Gefühl, ich habe in diesen 5 Jahren nicht nur einerseits zu wenig über Griechenland gelernt, ich habe relativ viel über die Perspektive der Bundesregierung gelernt, aber ausgesprochen wenig über die anderen Länder. Also ich glaube, einfach sozusagen kann Europa auch nicht sein. Also dass das eine gewisse Offenheit und Vielfalt auch bedeutet, klar, also das kostet auch was. Das kostet so ein bisschen die Anstrengung, eben auch Perspektivenwechsel zu vollziehen.
Sie fordern hierzu auch eine unabhängige mediale Öffentlichkeit anstelle eines zersplitterten europäischen Diskurses. Das sind die Worte, die Sie in einer Kolumne verwendet haben. Das ist ja eigentlich ein ganz hehrer Wunsch, zumal die breite Öffentlichkeit in Europa sich ja noch nicht mal so selbst einig darin ist, wie man denn Europa eigentlich gerade finden soll und ob man Europa richtig will. Das heißt, was sollte so eine unabhängige Öffentlichkeit denn dann ausmachen?
Ja, ich glaube, genau diesen Meinungsbildungsprozess, den müssen wir einfach mal herstellen. Also wir haben ein europäisches Versprechen, das sich aber leider in der Konstruktion am Ende als ein primär ökonomisches herausgestellt hat. Also wir sprechen, wenn wir von Europa reden, leider vornehmlich über die Währung und dann eben dementsprechend über Kreditfragen und Schuldenfragen, also über sozusagen ökonomische Stabilität. Und der Wunsch, der Horizont und ich glaube auch das Schöne an den Versprechen Europas war aber eben auch, dass es eine politische Einheit geben kann, die aus all diesen verschiedenen Nationen, Kulturen und Identitäten zusammen bestehen kann. Und ich glaube, es war naiv zu glauben, dass man einen demokratischen Verbund Europa haben kann, ohne eine wirklich diskursiv lebendige Öffentlichkeit. Und insofern, glaube ich, bräuchte es einen wirklichen unabhängigen europäischen Fernsehsender, in dem eben so eine Öffentlichkeit sich auch finden und artikulieren kann.
Das heißt also, die Medien könnten diesen Konstruktionsfehler nachträglich noch ausbessern, denn eigentlich denkt man ja, die Reihenfolge wäre doch richtiger gewesen, erst das gemeinsame europäische Gefühl, das sich dann auch wieder in einem gemeinsamen Medium widerspiegelt. Jetzt müsste das Ihrer Meinung nach umgekehrt passieren und vor allem wie genau?
Wir haben Arte, um mal ein Beispiel zu nennen, einen wirklich, ich finde, wunderbaren deutsch-französischen Fernsehsender, der ein Modell sein könnte dafür, wie so etwas aussehen kann, was dann aber eben nicht nur mit und durch 2 Länder finanziert und ermöglicht wird, sondern eben durch alle europäischen Länder. Das ist sicherlich nicht einfach und das wird womöglich auch ganz verstörend, wenn man auf einmal Dokumentationen aus anderen Ländern sieht, aber eben auch Spielfilme, vielleicht Daily Soaps. Also es muss ja gar nicht nur, es soll jetzt gar nicht einfach nur um Parlamentsdebatten oder um politische Informationssendungen gehen, sondern das, was wir doch im Moment merken, ist, dass wir wirklich sehr, sehr wenig auch von der emotionalen Textur von Europa verstehen. Und ich glaube, dass dafür ein solcher Fernsehsender wirklich nützlich sein könnte.
Wie ist denn Ihr Blick auf die derzeitige Berichterstattung in Deutschland und speziell da auf den Kampagnenjournalismus, der läuft und der natürlich deutlich anti-Griechenland gerichtet ist?
Naja, also ich glaube, wenn wir uns anschauen, wenn Sie jetzt Kampagnenjournalismus ansprechen, wenn Sie Propagandajournalismus ansprechen, dann meinen Sie die Bild-Zeitung. Da muss man sagen, das hat mit journalistischen Standards, das hat mit Aufklärung, das hat mit kritischer Reflexion nun wirklich gar nichts zu tun. Das ist einfach, ich finde, an Widerwärtigkeit kaum zu überbieten gewesen. Da wird wirklich richtig agitiert gegen einen europäischen Nachbarn. Da muss man nicht Grieche sein, um beleidigt zu sein. Also das beleidigt mich als Journalistin und das beleidigt mich aber auch als Europäerin, dass es Zeitungen gibt, die solche Kampagnen machen.
Lassen Sie uns doch diesen paneuropäischen Sender doch mal zusammen ausmalen. Was beinhaltet der? Denn Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, was da drin stecken könnte. Aber welches Programm stellen Sie sich denn da vor?
Also das eine ist, dass man vielleicht sagt dann, was so ein europäischer Sender korrigieren können sollte. Also ich glaube, er sollte nicht einfach nur eine dominante imperiale Perspektive Europas sozusagen abbilden und er sollte auch nicht einfach nur provinziell sein. Und dann ist die Frage, wie erreicht man das? Und ich glaube, man erreicht es am besten, indem man eben sich überlegt, dass man aus den verschiedenen europäischen Ländern, aus den verschiedenen Regionen jeweils sich zusammentut und sozusagen Formen sich überlegt, in denen man gemeinsam einen solchen Sender erstens finanzieren kann. Da geht es die erste große Frage, ist das eher gebührenfinanziert oder ist das eher privat oder kommerziell finanziert? Das wäre sicherlich eine kontroverse Frage. Die zweite Frage wäre auch, wie garantiert man, dass er wirklich unabhängig funktioniert, dass sich nicht in einem solchen europäischen Sender dann einfach nur die politischen Verkrustungen aus den jeweiligen Ländern wiederholen? Das darf natürlich auch nicht sein. Und ich glaube, da muss man einfach mal zusammensetzen und schauen, ob das nicht eine der Bereiche ist, in denen die Europäische Union wirklich investieren sollte, weil eine Öffentlichkeit etwas ist, was Definitives braucht und was wachsen muss.
Dankeschön an die Publizistin Caroline Ehmke für dieses Gespräch über ihre Idee eines paneuropäischen Senders. Dieses Gespräch können Sie online nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de.